Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Inklusion, damit wird häufig nur die Inklusion von Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen gemeint. Die UNESCO aber hat ganz deutlich auch die Menschen im Blick, die sozial benachteiligt sind. In Deutschland liegt ein derart umfassendes inklusives Bildungssystem noch in ferner Zukunft. Was ist zu tun? Das Empfehlungspapier der deutschen UNESCO-Kommission hat Vorschläge und Forderungen. Ute Erzsieck-Rawe, die ehemalige Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, ist Vorsitzende des Expertenkreises der deutschen UNESCO-Kommission und ich habe sie vor der Sendung gefragt, welche Kernforderung haben Sie?
Die Kernforderung ist natürlich, da muss man ehrlich zugeben, eine, die in Deutschland nicht sehr beliebt ist, dass nämlich länderübergreifend und Kommune und Bund und Land übergreifend zusammengearbeitet wird, um Inklusionsverständnis wirklich endlich einmal einheitlich zu definieren und zu sagen, das sind sozusagen die Grundlinien, das sind die Grundstandards, so muss die Infrastruktur aussehen, das müssen die Grundlagen von Inklusion in Schule, Kita, Ausbildung sein. Aber das ist ja nur der Rahmen. Aber den fordern wir, weil das ist dringend notwendig. Wenn man sich die Landschaft in Deutschland anguckt, sieht man, dass fast in jedem Bundesland eine unterschiedliche Ausprägung von inklusiver Bildung zu besichtigen ist. Und das, finde ich, ist kein guter Zustand. Und nun hat es ja ein Programm gegeben, etwa für die digitale Bildung. Ein solches können wir uns vorstellen, auch für Inklusion.
Inklusion kostet Geld. Forderungen kann man immer stellen nach Geld.
Ja, muss man auch. Ja, klar. Aber es ist eben nicht das Geld allein. Also man könnte ja schon sehr viel Geld einsparen, wenn man wirklich konsequent das Doppelsystem von Förderschulen und Regelschulen abbauen würde. Das kostet nämlich sehr viel Geld. Und wenn diese Ressourcen alle ins allgemeine Schulsystem fließen würden, hätten wir mehr Personal und mehr qualifiziertes Personal. Das ist aber so ideologisch befrachtet, irgendwie, dieses Thema in Deutschland, dass ich darauf nicht setze, dass das wirklich konsequent überall geschehen wird in den nächsten Jahren. Das ist ein dickes Brett, aber irgendwer muss ja mal anfangen zu bohren. Und dazu gibt es Empfehlungen jetzt für die einzelnen Bildungsstufen.
Sie sagten bessere Zusammenarbeit. Ich habe gelesen, in Ihrem Empfehlungspapier, es soll regionale Förderzentren geben, die Bildungseinrichtungen beraten und vernetzen. Da kann man sich auf der einen Seite fragen, sollen da neue Schichten bürokratische Monster entstehen, die viel Geld kosten, aber letztlich wenig Effekt haben? Oder denken Sie eher daran, dass man so eine Art Fallmanagement für die Benachteiligten schafft?
Fallmanagement ist zum Beispiel notwendig, wenn Kinder von der Kita in die Schule kommen. Also da muss man genauer auf den Einzelfall gucken und dann müssen beide Institutionen zusammenarbeiten. Das ist aber, glaube ich, auch schon relativ gut entwickelt in vielen Bundesländern. Nein, was wir meinen ist, wo können sich eigentlich Eltern, Lehrkräfte, Arbeitgeber hinwenden, wenn sie sagen, wir wollen uns öffnen für mehr Inklusion? Oder wir haben hier eine Gruppe von Kindern, die braucht Unterstützung bei der Berufswahl. So eine Einrichtung, die sich entwickeln könnte nach unserer Vorstellung auch aus den vorhandenen Förderschulen, die ja schrittweise abgebaut und nach dem Wunsch und der Forderung der UNESCO in das Regelsystem überführt werden. Aber in den Förderschulen sitzt ja auch Kompetenz und die wollen wir erhalten. Und solche Beratungszentren daraus zu machen, erscheint uns sinnvoll. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Bürokratie. Denn jetzt haben Eltern, die ein Problem haben, wirklich viel Bürokratie zu überwinden.
Gehen wir mal an die von Ihnen angesprochenen Übergänge, also den Übergang von zu Hause in die Kita zum Beispiel oder an den Übergang von der Kita in die Grundschule. Was können Sie da empfehlen?
Man, glaube ich, darf nicht unterschätzen, dass es für Eltern aus bestimmten Bildungsschichten oder auch Migranteneltern, Flüchtlinge, dass es dort Zugangsbarrieren gibt für die Kindertageseinrichtungen. Also Skepsis, Unkenntnis, das muss man durch Aufklärung verbessern. Das ist sozusagen der Erstzugang in die Bildungsstufe. Und dann kommt als nächstes der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule. Und das ist die Stelle, an der es ganz oft Brüche gibt in der Bildungsbiografie. Also in der Grundschule haben wir noch einen hohen Anteil von Inklusivarbeit, aber dann schlägt ja das deutsche Bildungssystem zu und die Schüler werden verteilt und da bleiben die Kinder mit Problemen oft auf der Strecke, landen in Hauptschulen, sofern es sie noch gibt, oder in Förderschulen.
Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat ja gerade für die Neuausrichtung in der Inklusion an Schulen dafür sich stark gemacht, dass es nicht an allen Schulen Inklusion geben soll, sondern Schwerpunktschulen, die inklusive Bildung anbieten sollen. Ist das ein richtiger, ein guter Weg in Ihren Augen?
wenn man Inklusion versteht als ein Leitprinzip, und so tut es die UNESCO und die Agenda 2030, Leitprinzip für die gesamte Gesellschaft, sozusagen für das Bildungssystem insbesondere, es wird da mehrfach drin betont, dann kann man doch nicht sagen, also Leitprinzip gilt dann nur für bestimmte Schulen, das ist ja ein Widerspruch in sich. Und für mich heißt das Leitprinzip für das Bildungssystem, dass alle Schulen, und zwar auch alle Schularten, sich inklusiv verhalten und entwickeln.
Aber was geschieht danach, also am Übergang zum Berufsleben? Was haben Sie da für Empfehlungen?
Also das ist für die Öffentlichkeit noch weithin eine Blackbox. Es wird viel zu wenig beleuchtet, welche Schwierigkeiten Kinder mit Behinderungen oder Benachteiligungen, welche Art auch immer, haben, wenn sie sozusagen in das reguläre Ausbildungssystem und auf den Arbeitsmarkt wollen. Wir haben ein Übergangssystem, das kaum jemand wirklich durchschaut. Das muss auf Effizienz überprüft werden. Es ist ein Dschungel von Maßnahmen. Und wir fordern ein Recht auf Ausbildung mit der Priorität auf Regelausbildungsorte und also auf Betriebe, auf berufliche Fachschulen und so weiter. Und dazu muss es für die Betriebe vermutlich noch mehr Anreize geben. Und dabei müssen die Betriebe unterstützt werden, auch durch individuelle Begleitung. Das heißt, ein Schüler, ein junger Mensch mit Problemen etwa beim Lernen, der braucht Unterstützung und der braucht auch einen Ausbildungsweg, der auf seine Fähigkeiten zugeschnitten ist. Das lässt die Gesetzeslage ja auch zu, aber das muss noch besser genutzt werden von den Betrieben und ausgebaut werden. Wahrscheinlich brauchen wir noch mehr Aufklärung darüber. Also das Ganze sind dicke Bretter, das ist uns klar. Aber wir hoffen, dass die Anregungen, die wir geben, hier und da aufgegriffen werden. Wir haben uns jedenfalls mit diesem Papier an alle relevanten Stellen gewandt und hoffen, dass das eine oder andere auch entweder zu Rückmeldungen führt, zu weiteren Überlegungen oder doch ein wenig Bewegung in die Sache bringt.
Das hofft Ute Erzi-Grawe, die ehemalige Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und Vorsitzende des Expertenkreises der Deutschen UNESCO-Kommission, mit der ich gesprochen habe über das Empfehlungspapier für eine inklusive Bildung in Deutschland.